Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und von unserem Herrn Jesus Christus, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden reingewaschen hat durch sein Blut. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir auf diese Weise wieder miteinander in der Bibel unterwegs sein können. In einem Bibelmutiger, eine weitere Folge, dass wir miteinander uns auf den Weg machen, den Glauben Abrahams zu studieren und uns durch den Glauben Abrahams inspirieren und ermutigen zu lassen, auf den Spuren Abrahams. Heute geht es um das Thema Glauben. Gibt es nur im Doppelpack? Hast du an die Katze gedacht? Ja, natürlich habe ich an die Katze gedacht. Die Urlauberin, die anruft, ist beruhigt. Allerdings nicht so beruhigt, als sie die nächste Frage stellt. Und hast du sie gefüttert? Nein, gefüttert habe ich sie nicht. Ja, was hast du denn gemacht? Na, ich habe an die Katze gedacht. Ja, es gibt durchaus einen Unterschied zwischen dem, was man so rein vom Verstand her und vom Denken intellektuell an Leistung aufbringen kann und dem, was sich dann ganz praktisch im Tun zeigt. Und dieser Konflikt ist nicht ganz unbekannt, auch wenn es um das Thema Glauben und Handeln geht. Gerade weil das Judentum sehr stark eine praktische Religion ist. Liebe deinen Nächsten, denn er ist dir gleich. Das heißt, die Liebe zeigt sich in dem, wie man sich dem anderen gegenüber verhält. Hat es immer wieder auch so eine gewisse Verschiebung auch in diese Richtung gegeben, dass das Verständnis entstanden ist, dass man sich vor Gott in einer Weise verhalten kann, dass es angenehm vor ihm ist und dass man durch sein Verhalten Gerechtigkeit vor Gott erwirken kann. Dieser Weg des Judentums, dieser Weg, der in der Tora, in den ersten 5 Büchern Mose beschrieben ist, eben weil es eine auf das Leben, auf das praktische Leben bezogene Religion ist, das ist ja nicht falsch. Zumindest nicht falsch in dem Sinne, als dass das Vertrauen auf Gott und das Handeln nach dem, was Gott gesagt hat, zum Wohle des Nächsten zusammengehören. Als Paulus nun das entwickelt hat und das erkannt hat, dass letztlich kein Mensch durch sein Tun vor Gott Anerkennung finden kann, und das sehr deutlich aus der Schrift begründet, da kam es zu einem Übergewicht in diese Richtung, dass man den Glauben nur noch für eine Leistung des Denkens und eben der inneren Einstellung hielt, es aber abkoppelte von dem, wie man sich im Alltag verhalten hat. Und man kann sich gut vorstellen, dass wenn auf der einen Seite etwas an Betonung verloren wird, dass es dann zu einem Ungleichgewicht kommt. Ich erinnere mich an eine Situation, damals waren wir Zivildienstleistende, wir machten einen Ausflug auf der Alster. Und wie das so ist, haben wir uns Boote gemietet, 2 Stück, wir waren ja mehrere, und waren dann unterwegs. Gerudert wurde. Und dann passierte es. In unserem Boot ein Ruder kam abhanden. Und statt der 2 Ruder, die wir hatten, womit man sich ganz gut vorwärts bewegen konnte, hatten wir auf einmal nur noch 1 Ruder zur Verfügung. Und dann merkte man, dass das also nicht reicht mit einem Ruder. Wenn man sich mit einem Ruder und dann nur auf einer Seite bewegt, dann dreht man sich ständig um sich selbst, ohne dass man irgendwie weiter vorwärts kommt. Und das war dann relativ mühsam, dass man das Ruder dann mal rechts und dann mal links ins Wasser tauchte, um auf diese Weise einigermaßen gerade einen Weg und eine Wegstrecke zurücklegen zu können. Wenn man nur ein Ruder zur Verfügung hat und nur auf einer Seite rudert, dann dreht man sich um sich selbst, egal in welcher Richtung. Und das ist auch so, wenn es um das Thema Vertrauen auf Gott und praktisches Handeln im Alltag geht. Wenn man nur ein Ruder, nur eine Seite zur Verfügung hat, dreht man sich ständig um sich selbst. Sowohl das reine Vertrauen, was sich ohne Werke ausdrückt, ohne dass man etwas tut, ausdrückt, kann zu einer Selbstbeweihräucherung werden, als auch das soziale Handeln, ohne dass man dabei in diesem Vertrauen auf Gott gegründet ist. Diesen Konflikt, den hat Jakobus am deutlichsten beschrieben, weil er in der Gemeindebewegung, in der jungen Bewegung der Christenheit genau das entdeckt hat, dass die, die sich auf Paulus berufen haben oder scheinbar auf Paulus berufen haben, dass sie eben zu solchen Jesus-Nachfolgern geworden sind, die die eine Seite sehr stark betonen, nämlich den Glauben, der Glaube, der rechtfertigt, aber doch Mangel aufweisen in dem, wie sie sich im Alltag verhalten. Und darum schreibt Jakobus in seinem Brief im 2. Kapitel: Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war? Und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht: Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Jakobus betont genau diesen Aspekt, dass sich das Vertrauen Abrahams in Gott darin zeigt, dass der Glaube sozusagen in seine Arme gegangen ist, in seine Hände, in seine Füße. Und dass daraus ganz praktisches Handeln geworden ist. Wir können also sagen, dass die Botschaft vom Glauben gehört wird und zum Gehorsam führen muss, um wirklich dieses Vertrauen, diese Ganzheitlichkeit auch als einer zu leben, der glaubt, ein Jesusfolger zu sein, Nachfolger zu sein, dass das etwas Ganzheitliches ist, was sowohl das Vertrauen auf Gott ganz praktisch in den Alltag und in das tägliche Leben übersetzt. Und Jakobus ist das wichtig, genau das eben auch an Abraham aufzuzeigen, dass der Glaube Abrahams eben erst in Kraft gesetzt wurde, dadurch, dass aus dem Gehörten auch der Gehorsam wurde. Und das ist immer wieder dieser Aspekt des Glaubens, dass das gehörte Wort Gottes im Herzen eine Frucht bringt, die sich im ganz praktischen Handeln ausdrückt. Aber gehen wir auf diesen Aspekt des Glaubens ein, den Jakobus hier bei Abraham so besonders hervorhebt. Wir finden diese Begebenheit, auf die er sich bezieht, in der Tora, in den ersten 5 Büchern der Bibel, in den 5 Büchern Mose. Und zwar steht dieser Text in 1. Mose Kapitel 22. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Er aber antwortete: Hineni, hier bin ich. Und er sprach: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und sattelte seinen Esel. Und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tag aber erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand. Und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Abi, mein Vater. Und er antwortete: Hineni, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Lamm zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham! Er aber antwortete: Hineni, hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Abraham aber ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes. Abraham nannte den Ort: Der Herr wird dafür sorgen. Jahwe Jireh. So dass man noch heute sagt: Auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Welch eine Begebenheit, die uns hier geschildert wird. Ein Text, mit dem sich auch Søren Kierkegaard, der bekannte christliche Philosoph, sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Immer wieder hat er diese Szene innerlich durchdacht und mit dieser Szene gerungen, und ich weiß nicht, wie viele Variationen er aufgeschrieben hat, wie sich diese ganze Situation hätte entwickeln können oder was aus ihr geworden sein hätte können. Zu schwer sind diese Gedanken, wenn man sie einmal an sich heranlässt. Gott, und genau genommen steht dort, versuchte Abraham. Aber heißt es nicht gerade auch im Jakobusbrief, dass Gott niemand versucht? Ja, es steht da etwas genauer. Gott versucht niemand zum Bösen. Also, Gott geht es nie darum, dass jemand etwas tut, was schadet, was zum Schaden ist und was letztlich gegen das Wesen Gottes gerichtet ist. Aber dass Gott prüft, dass Gott in eine Situation führt oder eine Situation zulässt, an der unser Glaube reifen kann, das ist ja ohne Frage. Und es ist schon faszinierend, wie das hier aufgeschrieben ist im 22. Kapitel des ersten Buches Mose. Abraham, nimm deinen Sohn. Okay, Abraham hatte zu dem Zeitpunkt zwei Söhne. Den Ismael, den Älteren, der nicht von der Sarah geboren war, sondern von ihrer Magd Hannah, den Ismael. Und dann gab es natürlich den Sohn der Verheißung, den Isaak. Und Gott lässt keinen Zweifel daran, dass es um den einen Sohn geht, den einzigen, den Isaak, der Sohn der Verheißung, der einzig und leiblich geborene Sohn von Sarah und Abraham. Und diese ganze Begebenheit, wie sie geschildert wird, atmet eben diese große persönliche Note bis hin zu diesem kleinen Einschub auch, wo Isaak und Abraham miteinander sprechen, wo die ganze Vertrautheit auch des Sohnes mit dem Vater zum Ausdruck kommt. Avi, mein Vater. Und Abraham antwortet, hier bin ich, mein Sohn. Und dann die Frage nach dem Opfertier. Die Frage, wo das Opfertier bleibt und warum kein Opfertier mitgenommen wird. Und spätestens an dieser Stelle wird deutlich, worum es letztlich geht. Abraham lässt sich ganz auf diese Situation ein. Man spürt es heraus, wie diese ganze Situation auf der anderen Seite auch versucht wird, erfasst zu werden, ohne zu viel auch von den ganzen Emotionen deutlich werden zu lassen, die Abraham an dieser Stelle bewegen. Abraham bricht auf, früh am Morgen. Es wird nicht geschildert, dass er mit seiner Frau Sarah sich darüber berät, was nun zu geschehen hat oder was Gott ihm gesagt hat. Zu ungeheuerlich ist das, was er gehört hat. Abraham macht sich auf den Weg, als er diesen Ort von Ferne sieht, lässt er die Knechte zurück, geht alleine diesen Weg und ist mit Isaak alleine, der an dieser Stelle diese Frage stellt. Wo ist das Opfertier? Und jetzt kann man sagen, Abraham redet sich raus, indem er sagt, mein Sohn, Gott wird ein Lamm zum Brandopfer sich aussuchen, er wird es sich ersehen. Oder aber, Abraham spricht hier im Vertrauen etwas aus. Was liegt näher, dass Abraham seinen Sohn hinhält, ihm eine Auskunft gibt, die doch letztlich eine ausweichende Auskunft ist? Gott wird sich ein Opfertier erwählen, aber das hat er ja schon getan, indem er Isaak als Opfer dem Abraham anbefohlen hat. Oder ist es so, dass Abraham an dieser Stelle als Prophet spricht, vielleicht ohne letztlich ganz zu erfassen, was das Prophetische in seinen Worten ist? Es ist ein Ausdruck des Vertrauens. Im Neuen Testament, in den Schriften des Neuen Testamentes, wird es so gedeutet, dass Abraham an dieser Stelle über sich hinausschaut. Und dass sein Vertrauen auf Gott darin begründet ist, dass Gott selbst durch den Tod hindurchgeht und dass ihn selbst der Tod nicht blockieren kann, sondern dass er dem Isaak wieder geschenkt bekommt, selbst wenn er ihn an dieser Stelle leiblich opfert. Ungeheuerlich, was sich hier ereignet. Ungeheuerlich, was uns hier vor Augen gestellt wird und was an dieser Stelle von Abraham gefordert wird. Was macht den Glauben Abrahams aus? Es ist das schlichte Vertrauen darauf, dass Gott sich in der Verheißung, die er gegeben hat, nicht widersprechen kann. Und wenn die Verheißung auf Isaak ruht, dann wird Gott dafür sorgen, auch wenn alles, was an Hoffnung da ist, in diesem Moment stirbt. Letztlich und eigentlich auch richtig stirbt, in den Tod gegeben wird, dann ist Gott doch der, der über den Tod hinaus diese gewaltige Hoffnung gibt. Nun kann man natürlich fragen, warum muss ein Abraham diese Situation durchmachen? Und man könnte auch überlegen, was bewegt Abraham, sich darauf einzulassen? Es ist einfach und allein diese innere Gewissheit, dass es die Stimme Gottes ist, die er gehört hat, die ihm auch dieses so Ungeheuerliche zumutet. Eben eine Prüfung. Etwas, wo am Ende etwas Entscheidendes herauskommt, nämlich das Bestanden. Du bist einen entscheidenden Schritt weitergekommen. Was hätte Abraham denn nicht erkannt? Was wäre Abraham verloren gegangen, wenn er diesen Weg nach Moria nicht gegangen wäre? Nun, Abraham wäre immer noch ein geachteter Mann, ein Mann des Glaubens, einer, mit dem man gern Umgang hat, der in den Toren der Stadt gern gesehen ist und seine Anerkennung hat im Kreise derer, die an Lebenserfahrung gereift sind. Ein beachteter und geachteter Zeitgenosse. Was aber nicht geschehen wäre, lesen wir am Ende dieser Begebenheit, nämlich dass das, was Abraham ausgesprochen hat, dass Gott selbst sich das Opfer ersieht, diese Erfahrung hätte er nicht gemacht. Er wäre nicht durchgedrungen zu dieser Erfahrung der umfassenden Fürsorge Gottes. Abraham nennt am Schluss diesen Ort Gott sieht oder auch Gott schaut voraus. Gott versorgt. Denn dieses Sehen Gottes ist ein Sehen, das Gott aus dem Vorausschauen heraus Vorsorge getroffen hat für diese Situation. Das ereignet sich für Abraham darin, dass der Engel des Herrn spricht, Abraham, Abraham, tu dem Jungen kein Leid an. Weil Gott aus seinem Vorauswissen und aus seinem Vorausschauen schon Vorsorge getroffen hat, in dieser Situation tatsächlich ein anderes Opferlamm zur Verfügung zu stellen, anstelle seines Sohnes. Aber wenn Abraham nicht bis zu dieser Stelle und bis zu diesem Punkt gegangen wäre, hätte er diese Erfahrung nicht gemacht, dass Gott der ist, der bei weitem vorausschaut und bei weitem schon Vorsorge getroffen hat und dass es letztlich keine Lebenssituation gibt für uns, von der Gott überrascht wäre, die Gott nicht schon im Blick hat, wo er nicht in seiner liebenden Sicht und Einsicht schon Vorsorge getroffen hat, dass genau in dieser Situation schon vorgesorgt ist. Es gibt keinen Ort in dieser Welt und es gibt keine Situation, kein Ereignis, das Gott nicht schon wüsste und für das er nicht schon Vorsorge getroffen hat. Darum kann Paulus im Römerbrief schreiben, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken müssen. Wir wissen, dass Gott gut ist. Weder Tod noch Leben, weder Engelmächte noch Gewalten, nichts vermag uns zu trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. unserem Herrn. Und jetzt haben wir auf einmal einen Blick für das, was Abraham hier an dieser Stelle durcherleben muss, was Gott ihm zumutet. Es hat etwas zu tun mit dem Christus, mit dem Sohn Gottes, mit Jesus. Abraham wird als Freund Gottes bezeichnet, und um diese Freundschaft mit Gott zu erleben, zu erfahren, mutet Gott Abraham etwas zu, was sich in seinem eigenen Herzen, das heißt in Gottes Herzen, abgespielt hat. Nämlich dieses Ringen Gottes darum, seinen Sohn in diese Welt zu geben. Als Opfergabe, als das einzig und letztgültige Opfer für die Erlösung der Menschen, für dein und mein Heil, für dein und meine Errettung, für die Heilung und Wiederherstellung unserer göttlichen Berufung, die wir von Ewigkeit her haben. Darum ist Abraham mit hineingenommen. Gott offenbart sein Herz. Und er nimmt Abraham in sein ganzes Empfinden auch mit hinein, dass Abraham gefragt wird nach der Bereitschaft, seinen Sohn zu geben. Letztlich muss Abraham es nicht tun. Aber Gott zeigt und offenbart, dass er diesen einen Schritt weitergeht und sogar seinen Sohn dahin gibt. Uns zu einer gewaltigen Segnung und zu einer gewaltigen Verheißung. Er, Gott, der seinen einzigen Sohn nicht verschont hat. Das, was Abraham nicht erleben musste, als Freund Gottes. Er, Gott, der seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? In ihm, in Jesus, ist uns alles geschenkt. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeglicher Segnung der himmlischen Welt in Christus. Damit hat Gott alles gegeben. Alles, was notwendig ist, aber auch alles, was möglich ist. Und das reicht für Zeit und Ewigkeit. Es ist uns zum Heil, uns zum Leben gegeben. Und in Abraham erfüllt sich das. Wir haben Anteil an diesem gewaltigen Glauben Abrahams, der hineingenommen ist, gerufen als ein Freund Gottes, das mitzuerleben und mitzutragen und auch von Gott so ins Vertrauen gezogen zu werden. Die Berufung, die Jesus dir und mir gibt, ist auch die, ein Freund Gottes zu sein, uns einladen zu lassen, dass Gott uns sein Herz zeigt, dass er uns seinen Willen offenbart und dass er uns auch seine Vision schenkt, ganz persönlich für unser Leben, aber auch für unsere Gemeinde und für den Dienst der Gemeinde Jesu in dieser Welt, letztlich auch mit dem Blick darauf, dass Jesus wiederkommt, um sein Reich zu vollenden und seine Braut heimzuführen, hin zur Hochzeit des Lammes. Und Johannes schreibt in seiner Offenbarung, glückselig ist er, der eingeladen ist zu diesem Hochzeitsmahl des Lammes, diese Berufung in die innige Gemeinschaft mit Gott. Dieser Glaube, den gibt es nur im Doppelpack, nämlich in dem Miteinander von Vertrauen und Tun. Das Miteinander von Hören der Botschaft und Gehorchen. Gott wird nie weitergehen als so weit, wie du aus deinem Hören und aus deinem Vertrauen ihm auch in deinem Leben, in deinem ganz praktischen Leben, gehorsam entgegenbringst. Und das wissen wir, dass er über allem vertrauenswürdig ist. So vertrauenswürdig, dass wir unser ganzes Leben ihm anvertrauen können und dass wir uns ihm zur Verfügung stellen. Und was könnte es Beeindruckenderes und auch Erfüllenderes geben, als dass Gott uns persönlich ins Vertrauen zieht und dass wir die Worte von Jesus hören: Ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern ich nenne euch Freunde, weil alles, was mein Vater mir aufs Herz gelegt hat, das habe ich euch gesagt. Und dann hören wir auch ganz neu, dass Jesus sagt: So wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibe, damit was immer ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er es euch gebe. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns in diese besondere Vertrauenssituation mit dem Vater hineinstellst. Und wir danken dir, dass wir an dem Glauben Abrahams wachsen können, dass wir aus seinem Vorbild heraus hineingenommen sind in diese Einzigartigkeit deiner Liebe zu uns. Wir wissen auch, dass unser Vertrauen und unser Handeln immer wieder auseinanderfallen. Und wir beten darum, dass du uns in der Kraft des Heiligen Geistes zu dieser Einheit im Vertrauen, im Glauben und im Tun befähigst. Dass auch unser Glaube in der Liebe tätig wird. Denn die Liebe Gottes ist durch deinen Geist in unsere Herzen ausgegossen. Und dafür sei dir Ehre und Anbetung, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Shalom, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und die Texte, die wir hier zugrunde gelegt haben in diesem Bibelmutiger, findet ihr in 1. Mose Kapitel 22 und im 2. Kapitel des Jakobusbriefes. Ich wünsche euch von Herzen Gottes Segen, bleibt behütet und seid der Barmherzigkeit und Liebe Gottes anbefohlen. Herzlichst euer Bernd Niemeyer.